Ich möchte den Predigttext, über den ich am letzten Sonntag gesprochen habe, nochmal komplett vorlesen, damit er allen nochmal präsent ist. Er steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 2, in den Versen 42 bis 47. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen, und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen ebenso viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt, und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wir hatten am letzten Sonntag über die drei Schlüsselbegriffe beständig in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft nachgedacht. Ich fasse die wesentlichen Gedanken dazu kurz zusammen. Erstens, Beständigkeit heißt mit Ausdauer an einer Sache dranbleiben. Beliebigkeit dagegen handelt nach Lust und Laune, macht sich abhängig von inneren Befindlichkeiten oder äußeren Umständen. Sie senkt das Niveau meines geistlichen Reifeprozesses und führt in der Konsequenz zum Stillstand im Wachstum. Beständigkeit dagegen ist Grundlage jedes persönlichen geistlichen Wachstums. Beständigkeit ehrt Gott, weil sie dazu führt, dass ich wirklich ihm zur Ehre die Dinge so gut mache, wie ich das kann. Ich muss selbstverständlich nicht perfekt sein, aber Hingabe mit ganzem Herzen leben. Zweitens, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Gesunde und fundierte biblische Lehre ist Grundlage dafür, in einer von vielerlei nichtchristlichen Einflüssen und Werten geprägten Welt überhaupt Orientierung zu finden. Wir leben nicht im luftleeren Raum. Alles, was wir nicht im Licht des Wortes Gottes betrachten, wird unwiederbringlich und unwiderruflich von der Gegenseite vereinnahmt. Der legitime Ort, an dem ich mich der biblischen Lehre aussetze, ist die Gemeinde hier vor Ort. Hier findet Austausch, Korrektur, Ermahnung und Ermutigung statt. Deshalb ist die treue Teilnahme zum Beispiel an Gottesdiensten ganz wichtig, weil hier die Dinge zur Sprache kommen, die Gott uns als Gemeinde für unsere ganz konkrete Situation sagen will. Dritter Schwerpunkt, beständig in der Gemeinschaft. Christen sind von Gott her nicht als Einzelkämpfer gedacht. Wir brauchen einander zur Ermahnung und zur Ermutigung, zur konkreten Hilfe in vielerlei Situationen des Alltags. Gemeinschaft der Glaubenden bedeutet aber noch viel mehr. Unser Leben geht uns gegenseitig etwas an. Wir sind aufgefordert, Leben in materieller, aber auch in geistlicher Hinsicht miteinander zu teilen. Das geht aber nur, wenn wir auch in der Gemeinschaft präsent sind. So auf Distanz einander lieben, das funktioniert nicht. Im Bild von der Gemeinde als seinem Leib macht Jesus ganz deutlich, dass jeder ein unverwechselbares und nicht beliebig ersetzbares Körperteil ist. Jesus stellt das übrigens nicht zur Wahl, ob ich Glied am Leib sein will oder nicht. Bin ich Christ, bin ich Teil des Leibes. Punkt. Nehme ich meinen Platz im Leib nicht ein, verbleibt eine Lücke, die so wie durch mich, durch keinen anderen ausgefüllt werden kann. Warum? Weil ich einmalig bin. Entziehen sich Glieder dem Leib, machen sozusagen ihr eigenes Ding, leben quasi neben dem Leib her, wird der gesamte Leib geschwächt und in der Folge unfähig, seine Aufgaben so zu erfüllen, wie es eigentlich von Gott gedacht ist und möglich wäre. Soweit die Zusammenfassung vom letzten Sonntag. Ich komme jetzt zum nächsten der vier Punkte, in dem die Jerusalemer Gemeinde beständig war, nämlich im Brotbrechen. Wir verbinden damit sofort, die haben regelmäßig Abendmahl gefeiert. Das dürfen wir auch genauso annehmen. Nur sah das damals etwas anders aus, als wir das heute in unseren Gemeinden praktizieren. Die Christen damals hatten wirklich Gemeinschaft in ihren Mahlzeiten. Sie haben schlicht miteinander gegessen, haben Lebensmittel im ursprünglichen Sinn des Wortes miteinander geteilt. Wir könnten heute vielleicht sagen, sie lebten in kleinen Kommunitäten. Nur so war es auch möglich, ganz unkompliziert Witwen und Waisen mit aufzunehmen, denn denen fehlte es wirklich an allem Lebensnotwendigen. Wir lesen ja später in der Apostelgeschichte, dass speziell für diesen Dienst Leute gewählt wurden. Wir sollten nicht unterschätzen, dass die Zahl der existenziell Hilfsbedürftigen damals sehr hoch war. Es gab keine sozialen Sicherungssysteme. Die Familie, vielleicht noch nahe Freunde, waren die einzigen, die konkrete Not wirklich auch lindern konnten. Umso schöner, mit welcher Selbstverständlichkeit Brot, Nahrung, Lebensnotwendiges in der christlichen Gemeinde miteinander geteilt wurde. Es heißt, in Freude und Einfalt des Herzens teilten sie miteinander. Da war noch nichts von mehr haben wollen als andere. Da war man ganz eng zusammen. Nicht mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein was weiß ich. Nach Apostelgeschichte 20, Vers 7 fand aber bei der wöchentlichen Zusammenkunft der großen Gemeinde auch das Herrenmahl statt. Warum war es diesen Christen so wichtig, ausgesprochen regelmäßig dieses Mahl zu feiern? Bei uns in den meisten reformatorischen Kirchen ist die Bedeutung des Abendmahls manchmal etwas sehr in den Hintergrund gedrängt worden. Historisch gesehen spielen dabei sicher zwei Dinge eine wichtige Rolle. Zum einen versteht man sich als Kirche des Wortes. Die Wortverkündigung hat deshalb den zentralen Platz im Gottesdienst. Zum zweiten aber ist dieses ja teilweise fast Verdrängen des Abendmahles auch eine Reaktion auf den katholischen Gottesdienst, in dem die Eucharistie die zentrale Position einnimmt. Genau deshalb tun sich viele evangelische Christen und Freikirchler auch manchmal so schwer mit dem Abendmahl. Man möchte nicht im Entferntesten in den Verdacht geraten, dass man es hier mit einem mystischen Vorgang zu tun hat. Lieber selten feiern in einer Nüchternheit, die manchmal schon fast staubt. Es gibt Gemeinden, die feiern das Abendmahl tatsächlich nur einmal im Jahr. Die Jerusalemer feierten in Freude und Einfalt. Aber sie feierten regelmäßig, eben beständig. Ja, was eigentlich? Als Jesus das Mahl einsetzte, war dies übrigens auch eingebettet in ein sehr üppiges Miteinanderessen. Wer schon mal an einer jüdischen Sederfeier teilgenommen hat, der weiß, was da gegessen wird. Es wurde wirklich gefeiert. Auf Bildern bedeutender Künstler sieht man oft Abendmahlsdarstellungen, wo in die Jahre gekommene würdige Männer mit langen Rauschebärten und weit fallenden Gewändern um einen schweren, ich vermute mal handgeschnitzten Eichentisch sitzen und würdevoll einen goldglänzenden Becher zu sich nehmen. In Wirklichkeit lagen die Jünger am Tisch, wie das damals üblich war. Und ich glaube, bei aller Ernsthaftigkeit des Geschehens ging es lange nicht so traurig zu, wie wir uns das vielleicht oft denken. Und dann geschah etwas ganz Wesentliches. Jesus machte klar, dass in ihm die prophetischen Ankündigungen des Messias ganz und gar erfüllt waren. Eingebettet in das Brechen des Brotes und das Trinken des Kelches war die Ankündigung, dass, was hier mit Brot und Wein geschieht, dass es hingegeben und vergossen wird, das wird mit Jesus geschehen. Und er wird sein Blut vergießen für die Schuld eines jeden von uns. Für die Beteiligten war das viel mehr als eine bloße Zeichenhandlung. Es hatte unmittelbare Bedeutung, lebenswichtig und lebensverändernd. Gerade weil die junge Jerusalemer Gemeinde so nah an diesem Erleben war, machte sie sich in der Feier des Mahles immer wieder klar, hier hat sich Gott selbst für uns in nicht zu überbietender Weise hingegeben. Es war für sie viel mehr als ein bloßes Erinnern. Es ging wirklich zu Herzen. Jesus sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis, tut dies, damit ich unter euch gegenwärtig bin, spürbar bin. Ich formuliere weiter, ihr zeigt damit und sagt damit, dass Rettung geschehen und für jeden Menschen möglich ist, weil ihr meinen Tod und meine Auferstehung damit verkündigt.
Er sagt aber auch, dass zur Rettung eben kein Weg an mir vorbeiführt. Genau deshalb hat Abendmahl nichts Mystisches, sondern ist gelebte Verkündigung des Heilsplanes Gottes. Wenn wir Abendmahl feiern, dann sagen wir damit, wir stehen hier zusammen, weil sich der einzig wahre Gott in Jesus kompromisslos zu uns gestellt hat. Weil er all unseren Mist ans Kreuz geheftet, unseren Schuldbrief damit getilgt und uns ewiges Leben ermöglicht hat. Das ist der einzige Grund, weswegen wir überhaupt hier zusammen sind. Wir sind kein Verein von Spinnerten, auch wenn manche uns vielleicht dafür halten. Wir sind kein Interessenclub von Leuten, die mit ihrer Zeit sonst nichts anzufangen wissen, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Menschen mit Zukunft. Abendmahl als bloßes Gedächtnismahl war den Jerusalemern zu wenig. Sie lebten nicht rückwärtsgewandt nach dem Motto, weißt du noch damals, als Jesus noch bei uns war? Nein. In der konkreten Handlung des Brotbrechens und des Kelchtrinkens wurde ausgedrückt, wir sind Menschen mit Zukunft, weil wir durch Jesus unsere Vergangenheit hinter uns lassen können. Sie drückt uns nicht mehr. Und Jesus wird den Kelch mit uns trinken in der Ewigkeit. Ist uns das eigentlich klar, wenn wir in unseren Gemeinden Mahl feiern, dass wir nicht nur nach hinten schauen, sondern auch unsere Zukunft feiern? Eine herrliche Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ich wünschte mir, dass bei allem Denken an Jesu qualvollen Tod die Freude spürbar wird, dass wir Menschen mit einer einzigartigen Zukunft sind. Manchmal hängen mir zum Teil unsere Mundwinkel viel zu würdevoll nach unten. Ist es etwas so Fremdes, das Abendmahl mit einem freudigen Lächeln zu nehmen? Warum eigentlich? Wir können das gleich nachher ja mal üben. Toll, dass wir heute Abendmahl feiern. Lasst mich noch auf einen anderen Aspekt des Brotbrechens in den Häusern eingehen. Vielleicht berührt es manchen seltsam, aber ich denke, die Leute damals, die haben richtig miteinander gefeiert. Da ging es nicht nur hochgeistlich zu, sondern die hatten Spaß daran, Leben miteinander zu teilen. Da wurde bestimmt nicht nur ein salbungsvolles, heute würde ich sagen, fromm deutsches Vokabular benutzt. Ich halte das auch für uns für ganz wichtig. Wisst ihr, es gibt genug Christen, die am liebsten schon auf Wolke 786 entrückt werden, damit sie nicht länger in diesem irdischen Jammertal leben müssen. Christsein hat aber absolut nichts mit Sauertöpfigkeit zu tun. Wenn nicht wir Christen Anlass haben, auch ganz fröhlich miteinander zu feiern, ja, wer denn sonst? Wer denn sonst in dieser Welt? Miteinander feiern können, ist nach meiner Meinung sogar geradezu ein Zeichen dafür, dass die Freude des Christseins nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt. Och, wie freuen wir uns. Es muss dabei auch nicht nur Apfelsaft und Mineralwasser zu trinken geben. Nein, und vielleicht schüttelt der ein oder andere jetzt innerlich den Kopf, falls das überhaupt geht. Man kann auch Bier, Wein und sogar ein Destillat, also einen Schnaps, trinken. Einfach wirklich genießen. Ist es nicht toll, wenn wir gerade dadurch, wie wir feiern, signalisieren, feiern macht Spaß und man muss nicht einmal betrunken sein. Feiern macht Spaß, auch ohne eine Zote nach der anderen zu reißen. Feiern verbindet untereinander, es wertschätzt den anderen, es hilft zu einem fröhlichen und unverkrampften Umgang miteinander. Welch ein Krampf ist es dagegen, wenn manche christlichen Gruppen sogar die Bibel regelrecht umdeuten müssen, weil Alkohol, ja, das geht ja nun gar nicht, das passt ja auch gar nicht ins Bild eines Christen. Abstinenz ist absolute Christenpflicht. Alkohol ist fast der Eintrittsschein zur Hölle. Wer Alkohol trinkt, kann eigentlich kein Christ sein. Da wird dann allen Ernstes behauptet, Jesus habe bei der Hochzeit zu Kana das Wasser nicht wirklich in Wein verwandelt, sondern in Traubensaft. Jesus kann doch unmöglich den Weingenuss gefördert haben. Es muss der Saft eingeweichter Rosinen gewesen sein. Stell mir dann vor, dass Paulus dem Timotheus eingeweichte Rosinen für seinen kranken Magen empfohlen hat. Prost. Natürlich geht es auch beim Feiern um einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Die Frucht des Weinstocks genießen hat nichts, aber auch gar nichts mit Besäufnis zu tun. Und selbstverständlich gehört hierhin auch die Rücksichtnahme auf Menschen mit einem Alkoholproblem. Das steht für mich ganz außer Frage. Hier ist jeder in seiner persönlichen Verantwortung auch für andere gefragt. Dann trinke ich eben keinen Alkohol, wenn das für einen anderen zur Versuchung wird. Wo ist das Problem? Die Freiheit habe ich auch. Aber könnte es nicht sein, dass andere Gäste sich sagen, sieh an, so feiern Christen, so gehen die mit Alkohol um. Die kennen das rechte Maß. Da besäuft sich keiner, da wird keiner ausfällig. So gehen die auch miteinander um, einfach fröhlich. Und die Steigerung wäre, schau mal an, wie die miteinander umgehen, wie die einander lieben. Das müssen Christen sein. Das ist ein Traum von mir, dass andere das über unsere christlichen Gemeinden sagen. Und ich möchte diesen Traum nicht aufgeben. Seht, wie sie einander lieben, wie sie Leben miteinander teilen, wie das tägliche Brot. Ich fasse zusammen, Brotbrechen meint mehr als eine bloße Erinnerung nach dem Motto, es war einmal. Im Brotbrechen verkünden wir die Vernichtung unseres Schuldbriefes und proklamieren eine ewige Zukunft als Gerettete. Aber das gemeinsame Brotbrechen ist viel umfassender, ein Leben miteinander teilen. Es ist Ausdruck einer tiefen Verbundenheit. Auch das gemeinsame Feiern gehört mit hierhin, weil es sichtbares Zeichen von Freude, Wertschätzung der anderen und Liebe zueinander ist. Schließlich waren die Jerusalemer Christen beständig in ihrem Beten. Die Juden waren aus dem Leben in der Synagoge das Beten gewöhnt. Es waren in der Mehrzahl rituelle Gebete, wie wir sie beispielsweise auch in den Psalmen finden. Es gab das sogenannte 18-Bitten-Gebet, das jeder kannte und jeder gläubige Jude praktizierte. Wir hatten uns letztens im Hauskreis mal darüber unterhalten, im Zusammenhang mit dem Vater Unser, wie umfänglich das war. Und dieses Gebet folgte ganz bestimmten Regeln und war sehr, sehr zeitaufwendig. Ich denke aber, dass in dieser Jesusgemeinde nun ein ganz anderes Beten Fuß fasste. Darauf weist Jesus in der Einleitung zum Vater Unser auch hin. Lesen wir dazu den folgenden Vers. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Eine Furcht erfasst alle. Das ist uns heute fremd. Das klingt vielleicht sogar ein bisschen merkwürdig. Furcht und Angst sind bei uns oft Synonyme. Aber hier geht es nicht um Angst vor Gott, die uns überfällt, die unsere Gedanken vielleicht blockiert. Vielmehr haben wir es hier mit einer heiligen Scheu derer zu tun, die nun wirklich in der Gegenwart Gottes im Heiligen Geist lebten. Es ist die tiefe Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, dem Gott, der ein verzehrendes Feuer und eine ewige Glut ist, wie es bei Jesaja heißt. Bei aller Nähe und Unmittelbarkeit der Gegenwart Gottes war den Christen doch deutlich, dass die Heiligkeit Gottes etwas ganz Unfassbares ist. Gleichzeitig erfuhren sie seine Nähe spürbar in den Zeichen und Wundern, die durch die Apostel geschahen, wie es in dem Vers weiter heißt. Der lebendige Gott ist seinem Wesen nach ein Gott der Wunder. Ein Gott, der in die Wirklichkeit des Lebens helfend, befreiend, heilend eingreift. Von da aus überkam diese Furcht, diese Ehrfurcht auch diejenigen, die noch nicht zur Gemeinde gehörten. Man sah mit Scheu auf diese Christen, bei denen sich Gott so mächtig erwies. Man ahnte noch etwas davon, dass dort noch etwas anderes sei als jene Gestalt aus alten Überlieferungen, die man in hergebrachten Formen ohne besondere Erschütterung des Herzens geglaubt und verehrt hatte. Es ist ein Merkmal der Echtheit jener Zeichen und Wunder, dass sie nicht Schwarmgeisterei, sondern Ehrfurcht erweckten. Können wir uns vorstellen, was Beten auf diesem Hintergrund wirklich heißt? Und erst recht, was beständiges Beten bedeutet? Ihr kennt vielleicht auch den Satz, dass nichts die Welt so verändert wie anhaltendes, treues Gebet. Polemisch, aber vielleicht auch herausfordernd, könnte man fragen, wenn man auf die Entwicklungen in unserer Gesellschaft und in der Welt schaut, was fehlt uns Christen dann? Der ganze Textzusammenhang und die Wortwahl lassen noch einen anderen Aspekt wichtig erscheinen. Wenn hier vom Beten, genauer von den Gebeten die Rede ist, dann bedeutet das auch Gebetsgemeinschaft. Wir hören immer wieder Berichte vom erstaunlichen Eingreifen Gottes dort, wo Menschen eins werden im Gebet. Anders als beim Beten des Einzelnen in seinem stillen Kämmerlein findet in der Gemeinschaft idealerweise auch ein Hören aufeinander statt. Es entsteht so etwas wie eine Gebetskette. Der Heilige Geist leitet durch dieses gemeinsame Beten, das nicht aus isolierten Beiträgen besteht, sondern aus dem Hören aufeinander lebt. Ich glaube, dass auf diesem Beten ein großer Segen liegt, weil jeder Beteiligte sich einreiht in die Gemeinschaft aller. Wenn dies gelingt, dass wir lernen, beim Beten auch mehr aufeinander zu hören, dann wird Einheit untereinander wachsen. Denn ganz automatisch wird dieses einmütige Gebet zur Folge haben, dass wir auch sonst möglicherweise mehr aufeinander hören, Zwischentöne wahrnehmen, Befindlichkeiten des anderen registrieren. Beten verändert dann uns persönlich und unsere Gemeinschaft. Zurück zum Ausgangspunkt. Unser Text sagt uns, dass Beständigkeit in vier Punkten wichtig ist, damit Gemeinde ihren Auftrag erfüllen kann. Beständigkeit in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Beten. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich davor warnen, einen dieser Punkte, dieser vier Punkte gegenüber den anderen besonders hervorzuheben. Das gibt es ja in den christlichen Kreisen bisweilen. Es geschieht in manchen Gemeinden, die nur einen besonderen Schwerpunkt rausnehmen. Unser Text gibt das nicht her. Stellt euch einfach einen Tisch mit vier Beinen vor. Wenn ein Bein verlängert oder verkürzt wird, was passiert? Er steht schief. Dinge, die auf ihm abgestellt sind, die er eigentlich tragen soll, geraten ins Rutschen. Der Tisch ist nicht wirklich belastbar, sondern wackelt. Er kann eigentlich seinen Zweck nicht erfüllen. Und damit sind wir beim letzten Vers unseres Textes. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Hier sind die beiden wesentlichen Aufgaben der Gemeinde Jesu angesprochen. Das Lob Gottes und der Missionsauftrag. Wo Beständigkeit und Ausgewogenheit in diesen vier Säulen einer gesunden Gemeinde besteht, dort bleibt das nicht ohne Auswirkungen. Wenn diese Menschen beim ganzen Volk beliebt waren, dann vor allem deshalb, weil sie auch Liebe untereinander lebten. Liebe ist das Erkennungsmerkmal der Jünger Jesu. Nicht tolle Gottesdienste, nicht Aktionen, nicht was weiß ich was. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, wie sehr das Wachsen der Liebe abhängig ist von der Beständigkeit in den vier wesentlichen Punkten. Und jetzt wird ganz natürlich auch unser Missionsauftrag erfüllt, weil Gottes Geist im Umgang der Menschen miteinander dann fast mit Händen zu greifen ist. Eine wachsende Gemeinde, zu der Gott hinzufügen kann, ist natürlicher Ausdruck, natürliche Konsequenz einer Gemeinde, die treu und beständig ist in Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Beten. Hier braucht es keine Gewaltanstrengungen von Evangelisationen und gut geplanten und durchdachten missionarischen Einsätzen, weil das tägliche Leben wirklich gelebte Evangelisation ist. Kommt und seht! Es sprach sich damals herum. Mensch, guck dir diese Christen an. Die haben was, was wir nicht haben. Und denen, unter denen ist wirklich Liebe lebendig. Gibt's das? Das wirkte wie ein Magnet. Ich sage es noch einmal, ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinden in unserer herausfordernden Zeit von ganzem Herzen, dass Menschen aufmerksam werden, weil sie sich sagen, schau dir diese Menschen an, wie sie miteinander umgehen, wie sie einander lieben. Das müssen Christen sein. Ich hoffe, es ist auch deutlich geworden, dies hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Ach, wir haben uns lieb. Sondern ja, auch wenn es seltsam klingen mag, mit Disziplin und Treue im Glauben. Das sind Wörter, die sind noch bei uns heute teilweise Disziplin. Genauso wie Beständigkeit in diesen Dingen auf meiner Entscheidung beruht, ich möchte treu und beständig sein in diesen vier Punkten. Genauso beruht Liebe auf meiner Entscheidung dazu. Wenn das Gefühl dann hinterherkommt, umso besser. Aber zunächst muss ich mich dafür entscheiden. Ich will mich mit Haut und Haaren einbringen. Ich will mit Haut und Haaren die Liebe, die ich von dir her bekommen habe, weitergeben und leben. Wir hören heute viel von neuen Gemeinde- und Evangelisationskonzepten. Das ist auch gut und wichtig, sich damit zu befassen, weil sie wertvolle Hilfen geben können. Wir müssen die Menschen kennen, die wir erreichen wollen. Ganz klar, daran führt kein Weg vorbei. Sie müssen spüren, dass sie uns wichtig sind. Und vor allem in der Folge, dass sie Gott wichtig sind. Auch hier gilt es deshalb, Leben miteinander zu teilen, nach dem Motto, was ich eben schon gesagt habe. Kommt und seht. Frage ist, was sehen? Was erleben Menschen dann, wenn sie in unser persönliches Leben schauen dürfen? Was entdecken sie, wenn sie in unsere Gemeinden schauen? Sehen sie Beständigkeit und Treue, ein tiefes Verwurzeltsein in der biblischen Lehre, nach deren Maßstäben wir alle verbindlich leben? Eine Gemeinschaft, die einander trägt, die ihre Zukunft herzlich und fröhlich feiert und die in ihrem Beten Gott ehrt, mit seinem Handeln rechnet und sein Handeln dann auch ganz konkret erfährt? Wenn Menschen das wirklich bei uns erleben, dann wird Gemeinde wachsen, geistlich nach innen, zueinander hin. Und das wird auch nach außen Kreise ziehen, ganz sicher. Das wird wahrgenommen werden, weil Gott dann hinzutut. Amen.